Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur ersten Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Challenger Corner, es geht um Tennis. Es ist nicht Chip and Charge, es sind die Challenger-Turniere, es sind die Future-Turniere, die zweite Liga quasi unter den ATP-Turnieren, unter den Grand Slams, wie wir sie ja zum Beispiel im Moment gerade bei den Australian Open erleben. Wir bei Chip and Charge kümmern uns um die erste Liga, kümmern uns um die ATP-Turniere, um die Grand Slams, um die zweite Liga kümmert sich ab sofort die Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies und als Gast bzw. als ständiger Partner immer dabei bei dieser Challenger Corner wird dabei sein Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Florian, wir haben schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Du hast mit tennistourtalk.com eine Seite, die sich um das Herrentennis fast ausschließlich kümmert und die dann auch die zweite und die dritte Liga, also die Challenger-Turniere und die Future-Turniere mit beleuchtet. Das ist eine, ja, das ist eine Leidenschaft von dir geworden über die letzten Jahre dann.
Ja, ganz genau so ist es. Und ich stelle immer wieder fest, auch auf dieser Ebene gibt es wunderbares Tennis zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben diese Pilotfolge bzw. diese erste Folge der Challenger Corner haben wir jetzt rund um das Turnier in Koblenz gestrickt. Das Turnier in Koblenz ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, dann in der ersten Woche bzw. in der zweiten Woche der Australian Open dann an den Start zu gehen. Du warst da am Finalwochenende. Welche Leute haben da mitgespielt bei diesem Turnier in Koblenz? Waren es wirklich nur die Leute, die dann gesagt haben, sie treten den Gang nach Australien nicht an oder wer war dabei?
Ja, also das Turnier findet in der ersten Woche der Australian Open statt. Das ist immer für die Veranstalter auch so ein bisschen ein Waggonspiel. Wer kommt da am Ende tatsächlich? Denn parallel oder eben die Woche davor läuft die Quali in Melbourne. Und ja, so hat es sich eben ergeben, dass einige der Spieler bereits in der Qualifikation der Australian Open ausgeschieden sind und dann nach Koblenz gekommen sind. Unter anderem dann eben auch der Top-Gesetzte, nämlich Casper Ruud, der in der Quali in der ersten Runde gescheitert ist. Auch Yannick Maaden aus Deutschland, der Nummer 2 gesetzt war, ist nach Koblenz gekommen. Und dann gab es natürlich auch viele Spieler, die von vornherein für das Turnier gemeldet hatten. Einige, die eben auf der Kippe standen mit Rudolf Molliker, den hat man erwartet gehabt, hat ja dann den Sprung ins Hauptfeld bei den Australian Open geschafft und dadurch eben natürlich nicht in Koblenz mit dabei. Und es gab auch ganz hinten ein paar Spieler, die ja eigentlich ursprünglich überhaupt gar nicht gedacht haben, dass sie dort den Cut schaffen und dann eben mehr oder weniger im letzten Moment noch dann die Reise nach Deutschland angetreten haben.
Ja, also auch ein großes deutsches Kontingent. Es wird in Koblenz auf Hartplatz gespielt. Wie lange gibt es das Turnier schon?
Ja, genau, es wird auf Hartplatz gespielt in einer relativ großen Arena. Das Turnier gibt es jetzt zum dritten Mal, das war jetzt die dritte Auflage bereits und gibt ein Gesamtpreisgeld von 46.600 Euro. Es gehört zu dieser neuen ATP Challenger 80 Kategorie, was also bedeutet, dass es für den Sieger am Ende eben auch 80 ATP Ranking-Punkte gibt.
Ja, und wir haben das zum ersten Mal jetzt 2019 erlebt. 2019 hat sich einiges auf dieser Challenger und Future Tour geändert. Es gibt 80 Punkte, du hast es gesagt, es gibt ein 48er Feld, es gibt nur noch eine Qualifikation mit 4 Spielern und das Ganze wird innerhalb einer Woche dann ausgetragen. Wie hast du das erlebt, dieses kompakte Format vor Ort, wenn du mit den Leuten gesprochen hast? Haben die das in dieser Woche angenommen oder war das für alle noch so ein bisschen eine Anpassungsschwierigkeit?
Also erstmal muss ich mal sagen, es erschlägt mich irgendwie gerade immer noch, wenn ich auf die ATP-App oder so diese Draws mir anschaue, finde ich es immer noch sehr, sehr erschlagend. Die insgesamt Teilnehmerzahl, es wirkt noch sehr ungewohnt. Von den Veranstaltern, von den Organisatoren her, war so das Feedback, dass sie das eigentlich sehr gut aufgenommen hatten, dass eben auch die kompakte Situation auch eine gewisse Planungssicherheit gegeben hat. Ja, eben man hat nur diese kleine Quali mit 4 Teilnehmern und konnte dann eben auch relativ im Voraus relativ gut planen, wer wird im Hauptfeld mit dabei sein, wie sind mit den Übernachtungen umzugehen und so weiter. Also ich glaube, von Organisatoren-Sichtweise heraus ist man damit sehr gut ausgekommen.
Du hast ein Interview mit dem Turnierdirektor und Veranstalter Heiko Hampel geführt und ein Teil oder eine Frage, darum ging es dann ja auch in dieser Frage, wie geht es dann mit dieser einen Woche? Wie ist das kompakte Format dann auch für die Veranstalter? Und das hat er darauf geantwortet.
Jetzt ist es auch das erste Turnier in Deutschland, das quasi unter den neuen Bedingungen der Challenger Tour stattfindet. Inwieweit haben sich die überhaupt ausgewirkt und wie sind die Erfahrungen damit?
Ich meine, es ist ein bisschen kompakter geworden auf jeden Fall, dass man sagt, man hat diese 7 Tage, es geht praktisch schon vom ersten Tag an um alles, es ist direkt K.O.-System, das finde ich gut, den Tag weniger finde ich auch okay, das macht es für uns ein bisschen einfacher von der Orga, auch für den ganzen Hotelbuchungen, weil halt die Spieler einfach schon direkt im Hauptfeld sind. Wir wissen, wir brauchen 48 Zimmer für die Spieler, das sind jetzt keine negativen Auswirkungen. Man muss sagen, es hat auf jeden Fall finanzielle Auswirkungen, da werden sich auch noch manche Turniere, glaube ich, wundern, wie teuer das Schiedsrichterwesen geworden ist. Da muss die ATP und auch alle, die mitwirken, ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den Bogen überspringen, weil das sind schon jetzt Summen, die musst du erstmal bringen, auch wenn das okay ist, dass noch nicht Qualität auf dem Platz sein soll, auch bei den Linienrichtern. Aber klar, man darf sich auch nicht aus einem gewissen Preisniveau herauskalkulieren. Also das ist schon relativ satt, was dieses Jahr draufgesattelt wurde, zumal manche Zuschüsse auch gestrichen wurden von der ATP. Also es kam beides ein bisschen zusammen und wollen wir hoffen, dass dieses Niveau jetzt nicht wieder verändert wird nächstes Jahr.
Also auch Heiko Hampel hat gesagt, ja, das passt schon soweit und es ist halt etwas übersichtlicher und man weiß ein bisschen mehr, worauf man sich dann einzustellen hat.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist der Vorteil, der sich eben da heraus ergeben hat. Diese Kompaktheit dieses Feldes, die Planungssicherheit und auch für die Spieler eben, dass sie eben Montag bis Sonntag haben und dann auch wieder beim nächsten Turnier dabei sind. Es fallen ja diese Special Exempts eben auch weg und das macht es ein bisschen übersichtlicher. Aber wie gesagt, das ist jetzt so eine persönliche Geschichte, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen, ist halt dieses sehr, sehr starke Feld, was ja auch dazu führt, dass es Freilose gibt in der ersten Runde für sämtliche gesetzten Spieler. Das bedeutet also, dass am Montag zumindest eigentlich ja nur ungesetzte Spieler unterwegs sind, dort eben nur spielen und die gesetzten Spieler dann eben erst in Runde 2 dann ins Geschehen eingreifen.
Ja, bei diesem Interview mit Heiko Hampel hast du auch den Turnierdirektor nach den Zusagen gefragt, beziehungsweise nach den Spielern, die da gekommen sind. Und da hatte er ein paar lustige Dinge dann ja auch noch zu erzählen. Das hören wir jetzt dann auch nochmal.
Findet ja während der ersten Woche der Australian Open statt. Da gab es auch ein paar nette Anekdoten mit den Anmeldungen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, klar, wir haben jetzt schon relativ viele. Ich meine, die auch mal rausziehen. Ich glaube, alle, die wirklich als Lucky Loser in Frage kommen in Australien, die bleiben natürlich da, weil die Chance reinzukommen ist gar nicht so gering. Und da kann man auch verstehen, als Sportler will man ja Grand Slams spielen. Das ist das große Ziel. Das würde man selbst, denke ich mal, nicht anders machen. Und beim Dustin Brown, ich meine, da hat der Rücken ein bisschen gezwickt. Den hätten wir gerne gehabt. Aber der hat dann wieder einen weiten Flug nach uns nach den USA und sagte, er bleibt lieber halt dann direkt vor Ort. Bei einem so einem Kollegen wie in Bagdad ist, ja, den hätte man zwar auch gerne gehabt, ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob der hier voll motiviert aufgeschlagen wäre, deswegen hat er, glaube ich, auch abgesagt, aber die Absagegründe von seinen 2-3 Managern, die waren immer alle unterschiedlich, also die müssen sich vielleicht ein bisschen besser abstimmen.
Markus Bagdatis war angekündigt, natürlich auch Dustin Brown hatte man sich gewünscht. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei so einem Turnier, was in der ersten Woche eines Grand Slams stattfindet, was dann ja auch die Spielmöglichkeit anbieten soll für Spieler, die sich entweder nicht qualifiziert haben oder die gar nicht erst den Weg angetreten haben. Aber das ist die große Unbekannte und das ist die große Kunst für so ein Turnier wie Koblenz, dann ja auch ein Feld zusammenzustricken, was nicht nur den ATP-Regularien dann entspricht, sondern auch Zuschauer dann anlocken kann, damit die dann in die Halle kommen. Es ist ein schwieriger Job, gerade für diese Turniere parallel zu den Grand Slams, oder?
Ja, ganz genau. Und das ist auch relativ interessant. In Koblenz ist das einzige Challenger-Turnier in dieser Woche gewesen. Also es gibt noch nicht mal irgendeine Konkurrenzveranstaltung. Und was auch von Organisatorenseite so ein bisschen erwähnt wurde, war der Fall, dass man sich eigentlich schon ein bisschen gewünscht hätte, dass es auch noch ein weiteres Turnier eben vielleicht gibt, dass der Anreiz überhaupt noch da ist, ja, sich auf den Weg zu machen, ein anderes Turnier dann vielleicht eben noch zu spielen, wenn es mit der Grand Slam Quali eben nicht funktioniert hat. Und da so alleine im Kalender zu stehen, muss nicht immer ein Vorteil sein. Klar, man ist natürlich die einzige Anlaufstelle, aber ja, so nach dem alten Motto Konkurrenz belebt das Geschäft, hätte man sich da vielleicht auch ein bisschen gewünscht, dass da vielleicht noch ein zweites oder vielleicht sogar drittes Turnier in dieser Woche stattfinden würde.
Ja, also Koblenz hatte einen etwas schwierigeren Stand, wusste nicht ganz von vornherein, welche Spieler sich dann auch dazu committen, den Weg entweder von Australien nach Koblenz anzutreten oder direkt dann nach Koblenz zu kommen. Aber trotzdem hat man am Ende ein sehr gutes Teilnehmerfeld zusammenbekommen. Du hast es gesagt, Kaspar Rüth war der topgesetzte Spieler, Yannick Maaden aus Deutschland, der an zwei gesetzte Spieler. Und das Turnier ist trotzdem so ein bisschen auseinandergefallen, gerade was die Gesetzten anging. Am Ende haben das Finale bestritten Roberto Ortega Olmedo und Gianluca Maga. Roberto Ortega Olmedo aus Spanien und Gianluca Maga aus Italien. In der im Halbfinale standen dann noch Pavel Kotov aus Russland und Talan Grikspor aus den Niederlanden. Das sind ja vier Namen, die man bei so einem stark besetzten Feld dann nicht unbedingt erwartet hat.
Ja, ganz genau. Vor allem sind eben auch die deutschen Spieler ausgegangen. Ja. Also schon bereits ab dem Viertelfinale war kein deutscher Spieler mehr im Feld, im Einzel. Und das ist natürlich aus Veranstaltersicht auch nicht unbedingt immer so die Top-Konstellation, die man sich wünscht. Nichtsdestotrotz hatte man, wenn man sich mit Tennis eben auf der Ebene auch ein bisschen beschäftigt, ein paar ganz interessante Namen mit dabei, auch wenn vielleicht die letzten zwei genannten dann ja doch eher auch zu denen gehören, die vielleicht wahrscheinlich auch den meisten etwas unbekannt sind. Nichtsdestotrotz waren da eben auch so ein paar Junge mit dabei, Michael Ümer zum Beispiel noch, der im Viertelfinale mit dabei war, auch Pavel Kotov, der es noch ins Halbfinale geschafft hat, ist ein junger Russe, der ja auch immer ganz nett war, der immer mit seiner Mama in der Ecke oder seine Mama immer in der Ecke hatte. Die ist dann von jedem Seitenwechsel, den er vollzogen hat, dann quasi mit immer gegangen, hatte so ein Amulett irgendwie umgehangen, hat darauf rumgekaut, sah ein bisschen auch so aus, als hätte sie ein paar Stoßgebete gen Himmel gesendet und war also ständig immer die ständige Begleiterin und mit Unterstützung dann am Seitenrand immer zugange. Und auch Carlos Taberner, ein Spanier wiederum, junger Spanier aus Valencia, der da noch mit dabei war. Nichtsdestotrotz, die haben es alle nicht weiter geschafft. Und ja, Gianluca Maga, Roberto Ortega Olmedo, das waren die zwei, die dann am Ende übergeblieben sind.
Roberto Ortega Olmedo ist ein unbekannter Name. Und du hast es gerade gesagt, du bist im spanischen Tennis sehr zu Hause. Wir haben letztes Jahr dann auch darüber gesprochen, dass du bei den spanischen Turnieren sehr häufig gewesen bist. Ortega Olmedo war dir bis zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht aufgefallen. Was ist das für ein Typ?
Das ist ein super sympathischer Typ. Relativ kleiner gewachsen, aber unglaublich redselig auch. Der hat sich tierisch gefreut, dass er bei diesem Turnier mit dabei sein konnte. Er hat mehr oder weniger im letzten Moment eigentlich geschafft, hat das erste Turnier innerhalb von einem halben Jahr in Europa gespielt, weil er ist ein sehr ungewöhnlicher Spanier, der sich selber als Hartplatz-Spezialist bezeichnet und hat deshalb die letzten Monate eigentlich in den Vereinigten Staaten verbracht, dort einen nach dem anderen Turnier gespielt, teils Challenger, teils Futures, weil er eben so vom Ranking her da mehr oder weniger da dazwischen hängt, aber der hat sich tierisch über seine Leistung gefreut und war immer sehr, sehr zuvorkommend und freundlicher, netter Typ, der übrigens von Ruben Ramirez Hidalgo, dem einärmligen Spanier, wenn man sich noch zurückerinnert kennt, gecoacht wird und auch mit dem irgendwie ständig im Kontakt war. Der war zwar nicht vor Ort, aber sie waren per Handy im Kontakt und hat auch gesagt, der schickt ihm sogar während des Matches irgendwelche Videos auf Smartphone, die er sich natürlich nicht anschauen kann, aber dann hinterher dann auch die ganzen Infos bekommt. Und war sehr witzig, sich mit ihm zu unterhalten.
Er hatte das Finale erreicht. Er war vor diesem Turnier außerhalb der 300 in der Weltrangliste. Jetzt hat er es geschafft, den Weg zurück in die Top 300. Und du hast dich mit ihm unterhalten am Rande des Turniers und dann auch darüber gesprochen, warum er zum Beispiel keine Sandplatzturniere spielt. Da hören wir jetzt dann nochmal rein.
Talking about the US, I think this is your first tournament on European soil for a couple of months, which is pretty unusual for a Spanish guy. Yeah.
Yeah.
What was the reason for that tournament schedule?
You know, I prefer to play on hardcore. I am a weird Spanish player, imagine. So, yeah, the most of the tournament in Europe is they are on clay and during the summer. So from September, I played USA, 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 USA. So last 12th tournament there. I started the year in USA again. So, and I was 15 out in the list here. So I couldn't play at the beginning. So when they said, yeah, you can play, so it's 2 hours by plane from my house. So yeah, I said, yeah, of course I want to play. So that's why I'm playing in USA. Now I'm going to Russia because, yeah, they have one hardcore tournament. But then I have to go to India because, yeah, again, they have a hardcore challenger. So that's why I cannot play in South America or, you know, it's not easy for me because I don't want to play on clay. And I feel really, really comfortable on hard. That's why I'm playing here.
Ja, die Überraschung quasi, dieses Turnier, dann Roberto Ortega Olmedo, der das Finale erreicht hatte. Gianluca Maga, du hast ihn eben gerade erwähnt, der hat nämlich dieses Turnier gewonnen und er hat durch dieses Turnier dann die Position 220 dann in der Weltrangliste eingenommen, beziehungsweise ist er auf diese Position gestiegen. Das ist für ihn ein Karrierehoch. Das Finale und das Halbfinale, das waren von 4 relativ unbekannten Spielern für deutsche Tennisfans, beziehungsweise für Tennisfans, die sich nicht so viel mit Tennis beschäftigen oder mit der Challenger Tour beschäftigen. Und auch das hast du Heiko Hampel gefragt, wie es denn jetzt ist, ob die Zuschauer das dann auch angenommen hat. Und Heiko Hampel hat darauf so geantwortet.
Wir waren erstmal ein bisschen überrascht, dass es vom Turnier auch so gut angenommen wurde, weil jetzt so ab Halbfinale eigentlich mehr oder weniger, sagen wir mal, No-Name-Spieler zumindest mal im Einzel unterwegs waren. Das finde ich schon klasse, wenn dann wie gestern das Haus eigentlich voll ist und man den Spieler praktisch noch nicht kennt. Aber weil sie einfach wirklich sehr guten Sport abgeliefert haben, wurden sie auch wirklich hervorragend angefeuert. Und okay, im Doppel mit Jürgen Melzer haben wir vielleicht mal einen Ausnahmespieler mit dabei. Man, der hat 2 Grand-Slam-Titel gewonnen und das zieht sicherlich auch so ein bisschen. Aber es ist mal ganz gut zu wissen, dass wir nicht von Namen oder Positionen abhängig sind. Die Leute wollen guten Sport sehen, egal wie der Mensch heißt und wo er steht auf der Rangliste.
Skurriler Ausgang des Turniers, aber der Turnierveranstalter machte keinen unzufriedenen Eindruck.
Nö, hat er eigentlich auch nicht, hat er auch keinen Anlass dazu gehabt. Knapp 10.000 Zuschauer sollen während der Woche gekommen sein. Wie gesagt, für einen Challenger ist das auch ein ziemlich gutes Niveau. Da kommen richtig viele Leute, da waren auch die Spieler begeistert. Gianluca Maga, der, mit dem ich nach dem Finale auch noch gesprochen habe, der dann gesagt hat, ja, also das ist kaum zu vergleichen. Er hat vorher auch in den USA gespielt, da wird er in irgendeinem College gespielt. Da sind vielleicht 10, 15, 20 Leute, die Matches verfolgen. In Koblenz im Finale waren da bestimmt 2.000 Leute und das selbst, wenn eben keine deutsche Beteiligung war. Es ist, insgesamt muss man sagen, natürlich dadurch hat schon ein bisschen gelitten von den Zuschauerzahlen her, glaube ich. Aber die Stimmung war da, die Leute haben sich gefreut, die Arena bietet eben auch das Ambiente und dementsprechend gab es da auch jetzt keinen Grund, glaube ich, unzufrieden zu sein.
Ja. Also das Turnier wurde von Gianluca Maga im Einzel gewonnen. Aber wenn auch dem Einzelturnier so ein bisschen die Stars fehlten, im Doppelturnier hatte man den Star noch, den mehrfachen Grand-Slam-Sieger im Doppel, Jürgen Melzer, der nach längerer Verletzungspause dann auch wieder den Anschluss versuchen möchte. Er hat hier zum Beispiel in Koblenz mit Filip Polaschek zusammengespielt und hat das Finale erreicht. Nachdem sie in der ersten Runde gleich die an 1 gesetzten Sander Ahrens und Tristan Samuel Weisborn dann besiegt hatten, hatten sie in der zweiten Runde Scott Clayton und Adil Shamastin besiegt und dann im Halbfinale Fabrizio Neis und Purav Raja dann aus Brasilien bzw. Indien. Melzer und Polaschek wollen häufiger zusammenspielen.
Ja, die sind eigentlich durch das Turnier relativ durchgepflügt und haben jetzt eigentlich auch dann angekündigt, auch weiter in der Konstellation weitermachen zu wollen. Gab ja immer so ein bisschen Spekulationen, ob Melzer vielleicht noch mit einem anderen Österreicher zusammengehen soll. Philipp Oswald stand da ja beispielsweise im Raum, aber der ist inzwischen einfach zu gut gerankt und da kommt Melzer eben mit seinem aktuellen Doppelranking, ich glaube, sind so um die 160 aktuell, ja, dann eben nicht in die gleichen Turniere rein. Und deshalb hat er mit Filip Polaschek, der ja auch ein ehemaliger Top-60-Spieler im Doppel, eben auch ist, der sich im Moment auch so auf ähnlichem Niveau eben befindet, da einen guten Partner gefunden, die dann auch in die gleichen Turniere eben reinkommen und die haben sich ganz fest vorgenommen, da nochmal richtig anzugreifen.
Mit Jürgen Melzer hattest du dich am Rande des Turniers auch unterhalten, gerade auch dann über diese Frage, wie es denn jetzt zurückgeht, und er hat eine, ich weiß nicht, ob es Breaking News ist, aber er hat eine Ankündigung gemacht, da hören wir jetzt nochmal rein.
Das ist der erste Auftritt seit Wien. Wie fühlt es sich so an, zurück am Court zu sein?
Ja, es war schon eine lange Pause, und aber es ist immer wieder schön, einfach Tennis zu spielen. Und es ist ein bisschen was anderes jetzt gewesen, keine Einzelvorbereitung, sondern nur noch aufs Doppel konzentrieren. Es ist ein bisschen ruhiger gewesen, ein bisschen weniger Aufwand auch. Aber nee, also es macht natürlich Spaß, wenn man am Platz steht, und das Gewinnen macht natürlich noch mehr Spaß.
Also ein bisschen natürlich die Frage, geht noch was im Einzel oder was ist tatsächlich?
Ja, also das muss schon außerordentlicher Zustand sein, vielleicht mal im Davis Cup oder so, wenn Not ein Mann ist, oder vielleicht mal auf Rasen ein Einzel, aber prinzipiell war es das.
Verfolgt man jetzt auch noch das, was bei den Australian Open geht? Ich glaube, das war jetzt auch das zweite Mal, glaube ich, Australian Open verpasst innerhalb der letzten 10 Jahre oder so. Schaut man da ein bisschen mit einem weinenden Auge auch rüber nach Melbourne?
Klar, wäre ich gern dort und würde gern dort Doppel spielen, aber ich habe gewusst, was auf mich zukommt, dass ich mich im Doppel hochspielen muss, und ich verfolge natürlich das Geschehen dort. Ich gucke mir die Einzel an, ich gucke mir auch Doppeln an. Also ich bin schon noch dabei.
Ich habe mit Philipp kurz gesprochen, er hat gemeint, der Plan sei so ein bisschen wahrscheinlich am Anfang zusammen zu spielen. Wie sieht da vielleicht der weitere Fahrplan aus für die Saison?
Ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns gemeinsam hochspielen können und dann eben irgendwann 250er-Turniere spielen können, nicht mehr Challenger. Und dann kann es schon schnell gehen. Ich glaube, dass wir beide das Niveau haben, dass wir nicht auf die Challenger gehören, sondern vielleicht auf alle Fälle eine Stufe drüber. Und mal sehen, wie schnell wir diese Stationen hinter uns lassen können.
Ja, Jürgen Melzer werden wir wohl nicht mehr als Einzelspieler erleben. Große Karriere, er war Top Ten zwischendurch dann auch mal, hat bei den French Open mal Novak Djokovic besiegt nach 0-2 Satzrückstand. Ist eine große Einzelkarriere, aber es reicht dann nicht mehr.
Ja, die Ankündigung hat er bereits in Wien beim ATP-Turnier letzten Oktober gemacht, und er hat sich ja noch so ein bisschen so eine Hintertür offen gelassen. Er hat gesagt, ja, also Davis Cup, wenn da nochmal Not am Mann ist oder so auf Rasen, da könnte vielleicht nochmal was gehen, aber er hat dann doch ganz klar gesagt, also der Fokus liegt jetzt auf dem Doppel, und der war auch richtig motiviert, das hat man gemerkt. Also im Finale, da ging nicht viel zusammen, das haben sie dann am Ende ja verloren gehabt, und da waren also einige Misshits auch gerade im Volleyspiel zu erkennen von beiden Seiten, und der Jürgen, der war auch richtig angefressen am Ende, also der war wirklich ganz hoch motiviert, dieses Turnier am Ende auch gewinnen zu wollen, und war richtig sauer nach dem Finale, kann man schon sagen. Also der hat da schon ein bisschen dran zu knabbern gehabt.
Das Doppelturnier haben Zdeněk Gola und Adam Pavlacek gewonnen, nachdem sie in der ersten Runde das an 2 gesetzte Doppel André Begemann und Ramiz Djonaid besiegt haben, sind sie auch so ein bisschen durchs Turnier gecruised, mussten in der zweiten Runde, mussten sie arg kämpfen, um Marek Gengel und Johannes Herdeis dann zu besiegen, und im Halbfinale haben sie Evgeny Karlovski und Timo Chabibulin besiegt. Das war das Turnier in Koblenz. Eins müssen wir noch mit reinbringen. Du hattest ihn dann auch gefragt, wer denn sein perfekter Doppelpartner wäre von Jürgen Melzer, und da hat Jürgen Melzer eine sehr sympathische Antwort drauf gegeben.
Wenn man sich einen perfekten Doppelpartner schnitzen könnte, wie müsste der denn aussehen?
Ah, den habe ich schon gehabt, Philipp Petschner.
Ja?
Ja, also wenn der gesund wäre, möchte ich nicht suchen.
Seid ihr im Kontakt noch?
Ja, klar. Sehr viel, ist ein guter Freund von mir. Und es ist natürlich schade, dass der verletzt ist und nicht spielen kann. Aber klar, steht man noch im Kontakt.
Wie geht's Philipp Petschner? Man hört tatsächlich im Moment relativ wenig von ihm.
Ganz ehrlich gesagt, mehr als die Aussage weiß ich auch nicht. Ich habe Philipp Petschner auch schon länger nicht mehr gesehen. Weiß eben auch nur, dass er anscheinend verletzt ist. Habe da ehrlich gesagt auch nicht mehr nachgefragt.
Ja, also Jürgen Melzer würde gerne mit Philipp Petschner spielen, beziehungsweise das wäre sein perfekter Doppelpartner. Die beiden haben zusammen damals Wimbledon gewonnen, hatten die größten Erfolge zusammen. Und Philipp Petschner ist leider im Moment verletzt. Die ATP Challenger Tour geht natürlich ungeachtet dessen weiter, dass im Moment noch die Australian Open sind. Wir haben in den nächsten Wochen, beziehungsweise in dieser Woche läuft gerade das Turnier in Newport Beach in den USA und das Turnier in Rennes. Dazu noch ein Turnier in Australien in Burnie und dazu noch die Punta Open in Uruguay. Also 4 Turniere auf der Challenger Tour finden statt. Dazu gibt es dann ja auch noch diverse ITF-Turniere, Future-Turniere dann in den nächsten Wochen? Was sind so die nächsten Höhepunkte in den nächsten Wochen von den Challenger-Turnieren? Ich habe es gerade eben gesagt, in Rennes findet diese Woche ein relativ gut besetztes Challenger-Turnier statt. Die Spieler, die Ambitionen haben, bleiben ja auch so ein bisschen in Europa, entweder in Europa oder gehen dann nach Südamerika, um den Südamerika-Sandplatz-Swing mitzubekommen. Aber was sind so ein bisschen die Highlights aus deiner Sicht in den nächsten Wochen?
Ja, also viele aus Koblenz sind jetzt auch in Richtung Rennen dann eben auch unterwegs gewesen. Da findet ja jetzt so ein kleiner Indoor-Swing statt in Frankreich, geht ja dann da auch nächste Woche noch weiter und geht dann auch noch nach Budapest. Dallas ist dann noch ein großes Turnier, was vielleicht noch zu erwähnen ist, was immer traditionell auch eine sehr gute Entry-List hat und wie gesagt, in Frankreich bleibt man dann noch. In Europa sind halt hauptsächlich eben die Indoor-Events logischerweise jetzt und dann Sandplatz parallel eben in Südamerika und in Asien finden dann auch noch weitere Turniere statt. Es gibt ja diese Oracle Challenger Series, die eingeführt wurde dann auch, wenn es dann Richtung der Turniere Indian Wells, Miami geht. Da finden dann im Vorfeld dann auch einige Challenger auch in den USA statt, die quasi so die Vorbereitung auch für die ATP Masters Events dann darstellen. Und ja, spätestens Ende März beginnt dann auch die Outdoor Season hier in Europa. Das heißt, die Sandplatzturniere, die dann hier beginnen, die dann eben auch als Vorbereitung für Roland Garros dienen, ja.
Tennis-TourTalk.com ist eure Seite, wenn ihr euch über die Challenger, über die Future-Turniere dann auf dieser Welt informieren wollt. Und unregelmäßig wird es in den nächsten Monaten bzw. ab sofort die Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de geben mit Florian Heer von Tennis-TourTalk.com und mir. Sagt uns das, abonniert den Podcast Challenger-Corner gleich am besten in eurem Podcatcher und wir werden uns in ein paar Wochen mehr wieder melden und werden dann über das Geschehen dann auf dieser Challenger-Tour, auf der Future-Tour dann berichten, wenn dann auch Florian wieder vor Ort ist. Was ist dein nächstes Turnier, was du vor Ort machst?
Also das nächste wird sein Davis Cup, aber danach geht es zum Challenger nach Budapest.
Oh, sehr schön. Das Challenger in Budapest, wunderschöne Stadt. Und dann werden wir allerspätestens dann, werden wir uns wieder mit einer neuen Challenger-Corner melden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.